und willkommen zurück zu einer neuen Folge Flix und Fertig. Heute haben Kay und ich ein bisschen was vorbereitet und zwar zur neuen Mystery-Serie 1899 von den Machern von Dark.
Jo, 1899, die Serie haben wir richtig schön gebinged über die letzten zwei Tage. Also ich habe es in einem Rutsch wirklich durchgeschaut, ich habe noch nicht mal
Bitte
gegessen
was?
Dazwischen.
Meinst du das gerade ernst?
Ja.
Hast du einen ganzen Tag dafür gebraucht?
Ich habe, ja, 8 Stunden, also quasi einen Arbeitstag ohne Mittagspause.
Alter. Echt?
Also mein Kopf, der hat geraucht und ich war auch ziemlich fertig danach. Und bevor wir jetzt darauf eingehen, also was wollen wir denn heute überhaupt besprechen alles? Also erstmal wollen wir euch kurz nochmal die Serie vorstellen mit ein paar Fakten, die ihr vielleicht noch nicht kennt dazu. Nochmal ganz kurz, wirklich nur ganz kurz, worum es geht, aber an sich ist es ein Spoiler-Talk. Also wenn ihr die Serie nicht gesehen habt, wenn es euch egal ist, könnt ihr uns gerne zuhören. Wenn nicht, kommt später nochmal und schaut zuerst die Serie. Und dann werden wir natürlich unser erstes Fazit abgeben. Wie hat uns die Serie gefallen? Unsere kleine Kritik. Und dann geht es auch schon wirklich Deep Dive in die inhaltliche Diskussion. Also die Charaktere, was waren so die Highlights und Lowlights? Wie hat uns die Atmosphäre gefallen? Wie fanden wir die Story, die Twists? Haben wir alles verstanden? Haben wir ein paar Sachen nicht verstanden? Was sind da so unsere Gefühle dazu? Und dann natürlich das Ende. Und das Ende versuchen wir zu erklären und haben dann noch ein paar philosophische Themen, die wir mit reinschmeißen. Und ganz zum Schluss gucken wir da mal, was in Staffel 2 passieren könnte von 1899.
Yes.
So der Plan.
Genau. Ein wunderbarer Plan.
Ja, 1899, also wie gesagt, die Macher von Dark, das neue, wirklich heiß ersehnte Netflix Original, hat diesmal sogar noch mehr internationale Bühne als schon Dark es gehabt hat, dass er wirklich rein deutsch in der Produktion war. Hier haben wir ein Sammelsurium an ganz verschiedenen Nationen, die mitspielen. Und das ist eine wichtige Sache, weil das haben einige Leute, eingeschlossen mir, am Anfang nicht so verstanden. Weil ich habe die Serie auf Deutsch geguckt, weil ich mir dachte, ja gut, Leute, die eine deutsche Serie auf Englisch schauen mit Synchro, die finde ich komisch.
Ja, mich hat es aber auch richtig verwirrt, weil ich halt wollte die Sprache auswählen und dann stand halt hinter Englisch Original und ich war so, wait, what? Ich bin nicht auch fest davon ausgegangen, dass das komplett Deutsch ist.
Und ich finde es echt schade, weil ich habe es halt verkackt am Anfang, weil ich habe es auf Deutsch geschaut. Und ich habe die ganzen Sprachen, wie zum Beispiel Englisch, Dänisch, Spanisch, Französisch, Chinesisch, Polnisch und natürlich Deutsch, habe ich halt alle nicht mitbekommen. Es war halt alles Deutsch.
Herr Schopp, wie lange hast du das denn auf Deutsch geguckt?
Ja, die ganze Zeit. Ich habe danach dann immer mal wieder geskippt, weil ich halt die Charaktere auch im Original hören wollte. Und ich habe sofort gesehen, ja, das gibt einfach bessere Vibes.
Okay, wild. Aber dann, hey, trotzdem haben wir dann so ein bisschen andere Seherlebnisse, wer weiß.
Ja, ja.
Weil die Sache, also aber hast du das nicht gemerkt bei dem Elite-Schauspieler?
Ich hab's nach 3 bis 4 Folgen dann schon gemerkt, so.
Ach so,
aber
okay.
ich wollte halt nicht umsteigen dann, weil dann
wäre
es auch komisch gewesen. Da habe ich es ja lieber ganz komplett durchgezogen.
Okay.
Oder wann habe ich es gemerkt? Ich weiß es nicht mehr genau. Wie auch immer. Deswegen an sich eine echt coole internationale Produktion. Und eine andere Sache, ich weiß nicht, wusstest du das, dass eigentlich fast nicht alles, aber ein Großteil der Serie in diesem großen Volume in Babelsberg gedreht wurde?
Ich hatte ja an dem Punkt übrigens eine kleine Empfehlung. Nach der Serie wird dann ja noch dieses Making-of eingeblendet oder man kann das einfach weitergucken. Ich würde es sehr empfehlen, das anzugucken, weil ich finde es irgendwie ziemlich spannend.
Ja.
Und genau, da wurde ja auch gezeigt, wie das gemacht wurde. Und es ist ja schon krass, wie viel Arbeit da allein reingeflossen ist in diesen riesigen Screen. Das ist wild.
Also für die Leute, die das Volume nicht kennen, das ist mehr oder weniger ein Filmstudio, was aber gleichzeitig eine riesige Leinwandkuppel ist, an die du alle möglichen Bilder projizieren kannst. Das heißt, du brauchst kein Bluescreen, du brauchst auch keine echte Landschaft, sondern du drehst halt alles vor diesem Leinwandbildschirm und du kannst darauf halt projizieren, was du möchtest. Und das macht halt das Drehen von verschiedenen Settings extrem einfach. Es sieht eigentlich echt gut aus, also verblüffend gut, aber man erkennt es trotzdem hin und wieder, dass es halt eine Projektion ist, vor allem in den Innenaufnahmen des Schiffes. Ist es mir manchmal aufgefallen, weil der Bildschirm dann, der Hintergrund ein bisschen unscharf wurde oder so ein bisschen unnatürlich. was da wiederum vielleicht ein bisschen zu diesen Themen passt der Serie, aber mich hat es manchmal ein bisschen rausgezogen. Wie war es bei dir?
Muss sagen, mir ist das gar nicht negativ aufgefallen. Vielmehr ist mir halt aufgefallen, dass die Schauspieler viel besser auf den Hintergrund irgendwie reagiert haben. Also man hat wirklich
Stimmt,
gemerkt, dass
ja.
sie mit, also dass sie selbst gesehen haben, womit sie gespielt haben. Und die haben da ja auch dieses Rain Rig. Ich weiß gar nicht, ob es da, es gibt wahrscheinlich einen deutschen Begriff, aber ich hab die englischen Informationen durchgelesen, wo die ja auch wirklich richtig guten Artificial Regen reingebracht haben und sowas. Und ich finde dieses ganze Erlebnis, also dass die fast unter Echtbedingungen gespielt haben, finde ich so, so geil und ich finde, das merkt man an der Qualität.
Also daher echt, also nicht eine Revolution, weil das ist nicht das erste, ist nicht die erste Produktion, die im Volume gedreht wurde, aber schon noch mal bringt noch mal neuen Pep in deutsche Produktion rein auf jeden Fall. Ansonsten gut, den Cast, den erkennt man zum Teil wieder, wie du schon gesagt hast, aus Elite sind Leute dabei und natürlich wie heißt er? Jonas aus Dark.
Ja, du meinst Hot Jonas.
Genau, Hot Jonas,
Sorry.
Andreas Pietschmann als Kapitän A-Klassen. Der
Genau.
bekommt auch immer hier die skandinavischen Namen zugeordnet, finde ich witzig. Das haben sie aus Dark einfach übernommen.
Liebe ich ein bisschen.
Ja.
Genau. Das kam.
Erstes.
Ja, sorry.
Nee, jetzt habe ich dich unterbrochen. Mach weiter.
Das kam für den ja voll unerwartet, dass er da mitspielen durfte, weil er wusste, dass das neue Projekt halt komplett international würde. Und sie wollten ihn aber unbedingt als Kapitän dann von diesem Schiff. Also hat er sich richtig gefreut, da wieder mitmachen zu dürfen. Das fand ich sehr süß.
Ja, hab mich auch gefreut. Hat
Ja.
wieder so ein bisschen Dark Vibes gegeben, allein durch seine Präsenz. Ja gut, erstes Fazit, 1899. Jetzt bin ich mal gespannt. Also was war so, erstmal, was war deine Erwartung und was war dann dein erster Eindruck?
Also, oh Gott, das ist halt immer so dieses Ding. Dark war schon irgendwie so komplex, aber genauso komplex waren meine Erwartungen an die neue Serie, weil ich wollte nicht an Dark erinnert werden, wollte aber trotzdem das Feeling von Dark. Also, ich war richtig gespannt, was für ein Thema sie aufgreifen werden. Da waren meine Erwartungen sehr hoch. Hatte auch, und ich habe auch genau so was Düsteres erwartet. Also, nicht mit erzwungenem Comic Relief oder sonst was, sondern wirklich komplett eine ernsthafte Serie. Und sonst hatte ich wirklich versucht, mich komplett zurückzuhalten. Ich habe auch kaum Trailer oder sowas gesehen. Ich habe mich kaum darüber informiert, auch über Cast und sonst was. Genauso, also deswegen war ich ja so überfordert auch von. Also ich wusste überhaupt nicht, dass das dieser multinationale, linguale Cast ist. Bis ich dann, ich habe das so angeguckt und bin extra auf Wikipedia gegangen, wo das dann stand, dass das ein multilinguales Ding ist, bis ich dann erstmal wirklich gecheckt habe, ah, okay. Spannend. Bei
Ja,
dir?
wie, also meine Erwartungen waren eigentlich bei null, weil ich mir einfach selber keinen Hype gemacht habe. Also ich fand Dark ziemlich cool. Vor allem die ersten zwei Staffeln, wie ihr zumindest wisst, mit der dritten Staffel hatte ich so ein bisschen Probleme dann. Deswegen habe ich gehofft, dass die Probleme, die ich mit der dritten Staffel Dark hatte, sich nicht wiederholen. Darauf gehen wir dann auch später ein. Aber allgemein, ich habe mich schon ein bisschen drauf gefreut, weil ich eigentlich ein Fan von Mystery bin und auch komplexe, wie sagt man, Gedanken in Film und Serie mag. Und ja, ich würde sagen, ich habe sie neutral gehalten. Aber wie fandest du denn die Serie jetzt, dein erster Eindruck?
Ich muss ganz ehrlich sein, ich bin super froh, dass es gar nicht so kompliziert ist, wie ich erwartet habe. Obwohl man auch sagen muss, bei Dark war die erste Staffel auch nicht kompliziert, es wurde erst danach kompliziert.
Ja, stimmt.
Und wenn sie das halt durchziehen, dann wird es wahrscheinlich auch noch alles ein bisschen verstrickter. Aber es hat die ganze Zeit den Anschein gemacht, als wäre es kompliziert. Und das hat mich bisschen gestört, würde ich mal sagen. Also ich kann es nicht ganz in Worte fassen. Ich fand, man hatte irgendwie immer wieder das Gefühl, da kommt noch mehr und dann ist das nicht gekommen, aber so schlimm war es auch nicht, weil dadurch wurde es halt einfach nicht so überkomplex.
Also du hast einfach Mindfuck-Momente erwartet.
Ein bisschen, oder? Ja. Und, oh Gott, das, also, ich muss sagen, was ich richtig cool fand, also ich muss sagen, dieses Multilinguale, mega. Mir hat das richtig viel Spaß gemacht. Ich habe ein bisschen gebraucht, um zu checken, dass das eine Dänisch ist. Ich dachte, ich bin erstmal so Richtung Norwegisch gegangen oder sowas, aber dann habe ich es gecheckt, weil da sind richtig viele Sachen, so richtig viele Wörter und sowas dabei, also die man irgendwie wiedererkennt, wenn man Deutsch spricht.
Ja, ja.
Das fand ich ganz geil. Also das fand ich richtig geil, wie viele verschiedene Stimmen man im Kopf hat. Und dadurch, dass man die Untertitel hat, hat man auch automatisch die Namen von den Leuten dabei. Und dadurch konnte ich mir die Namen von den Menschen besser merken.
Ja, das ist ein guter Trick.
Richtig praktisch. Ja, mal sehen, ob das geblieben ist jetzt, weil ich habe es nämlich auch so ein bisschen durchgebinged. Nicht ganz so krass wie du, aber ein bisschen. Aber ich denke, da ist noch ein bisschen was hängen geblieben. Mehr als sonst.
Ja. Also du fandest die Serie ganz gut oder gut?
Ja.
Bis jetzt?
Ja, ja. Also ich bin gespannt, wie sie es weitermachen. Ich denke, je nachdem, wie es jetzt weitergeht, ab dem wird es besser oder schlechter. Oh Gott, das ist richtig allgemein. Aber also ich habe ein paar Richtungen, in die ich es, glaube ich, gerne hätte. Und dass ich irgendwie hoffe, dass es auch das macht.
Gut.
Was ich hoffe.
Ja gut, ich hau's einfach mal raus. Also ich fand, geile Sachen werden da angesprochen oder interessante philosophische Themen. Mhm. Und auch die Ambitionen, die die beiden Showrunner, das Ehepaar Baron Bo Oda und Jantje Friese, Alter, Jantje Friese, Jantje, sehr ambitioniert und wirklich elevated, sagen wir es so. Aber ich habe wirklich fette Probleme mit der Serie.
Oh je, oh je.
Also unter dem Strich muss ich wirklich sagen, und ich mache mich jetzt hier vielleicht ein bisschen unbeliebt oder überrasche ein paar Leute, ich fand die erste Staffel nicht gut, tatsächlich. Also, für mich hat sich die erste Staffel der Serie ein bisschen so angefühlt wie ein Sudoku-Rätsel, auf dem keine Nummern vorgegeben werden. Weißt du, so ein leeres Rätselblatt. Und die Serie macht über Folge ist dir so schwer, überhaupt mitzurätseln, weil es dir einfach absolut keine Hints am Anfang gibt. Also du kannst natürlich mutmaßen oder dir selber überlegen, ja, was steckt da jetzt wirklich dahinter? Ist es Zeitreise? Ist es das Bermuda-Dreieck? Hat es irgendwas mit Geistern zu tun? Oder ist es eine Simulation und so weiter? Also diese Sachen, die denkt man sich ja schon. Aber die denkst du denn nicht aus der Serie heraus, wie so ein Rätsel eigentlich normalerweise funktioniert, sondern du kommst halt einfach auf irgendwelche Ideen. Aber die Serie nimmt dich da halt überhaupt gar nicht bei der Hand.
Nee, es macht auch nichts. Es macht eher so dieses, also was sie nicht machen, ist dieses Show, Don't Tell. Also sie erklären viel, was man auch möglicherweise hätte cleverer einbringen können.
Ja, also das war mein Hauptproblem mit der Serie, weil du guckst die, also ich meine, die Folgen, die sind auch lang, also rund eine Stunde. Du guckst einfach 7 Folgen und du hast absolut keinen Plan, was wirklich dahinter steckt. Und du guckst halt die ganze Zeit nur weiter, weil du wissen willst, was bedeutet das alles so. Normalerweise, also ich mag es zum Beispiel in Mystery-Filmen, Serien, Geschichten, wie auch immer mehr, wenn du so eine Wie-Frage stellst, also wie ist das passiert oder wer hat das gemacht oder warum passiert das und so weiter. Weißt du, da hast du ein paar Konstanten und ein paar Variablen. Und in der Serie war einfach wirklich fucking alles eine Variable am Anfang. Und ich hatte manchmal das Gefühl, dass die Showrunner wirklich mit Absicht nicht möchten, dass man von Anfang an schon irgendwelche Theorien stricken kann anhand der Sachen, die sie dann zeigen. Und dafür kriegst du dann in der letzten Folge die fette Exposition-Klatsche, wo dir dann alles erklärt wird. Also das Sudoku-Rätsel wird dann einfach von 0 auf 100 komplett für dich ausgefüllt und da ist dann die Auflösung. Also ich hatte einfach dafür, dass es eine Mystery-Serie ist und dafür, dass es ja Mystery etwas ist, wo man miträtselt und wo man auch mal so ein bisschen selber sich denkt, ja, wo geht's genau hin, ist man einfach zu lange im Dunkeln geblieben. Und deswegen bin ich auch nicht wirklich richtig abgetaucht in diese Sache. Muss ich ehrlicherweise. Also abgesehen davon, dass die Ideen an sich, die da reingenommen werden, wirklich cool sind, wenn auch nicht neu, also nichts daran ist wirklich bahnbrechend oder etwas, was man noch nie davor gesehen hat. Die Serie bockt sich sehr viel aus Black Mirror, Twilight Zone, Matrix.
Das muss ich sagen,
und so weiter.
ja, da bin ich mir jetzt nicht so sicher. Also vielleicht war es auch, dass ich gar nicht, ich bin noch nicht mal mit der Denkerin in die Serie reingegangen, dass ich jetzt unbedingt Mystery, also das Mystery so das große Ding ist, was ich erwartet habe. Also ich fand eher diese sozialen Konstrukte wichtig und interessant und wie die Menschen miteinander zusammenhängen und wie die miteinander agieren und was sich da für soziale Gefüge entwickeln und sowas. Und das haben sie, fand ich, sehr gut gemacht.
Obwohl ich da auch sagen muss, also das ist die zweite Sache, die mich in der Serie stört, und es ist Geschmackssache, das ist jetzt keine objektive Kritik, aber genauso wie Dark ist halt 1899 die ganze Zeit extrem dark. Also gerade du hast es vorhin angesprochen mit dem nicht geforsten Comic Relief, der auch nicht vorhanden ist. Bei mir war es tatsächlich oft so, dass mir die Charaktere mit ihren Konflikten und so weiter einfach irgendwann zu gedrückt und zu fast schon depressiv und immer nur negativ und schlecht. Also, weißt du, jeder einzelne Dialog hat so ein Gewicht, dass es diese Stimmung, dieses Düstere, dieses Ernste für mich nicht organisch rüberbringt, sondern wirklich forciert. Also, ich muss diese drückende Stimmung in mich hinein drücken lassen, weißt du, anstatt dass ich sie selber organisch aufnehme. Und ich hätte mich mit den Charakteren und mit den Konflikten und so weiter persönlich besser identifizieren können, wenn die Charaktere auch paar andere Facetten gezeigt hätten. Weißt du, weil Tsuchimura war die ganze Zeit nur besorgt, der Captain war die ganze Zeit nur besorgt. Die anderen Charaktere waren auch immer in ihrer Pocket, mehr oder weniger. Kam dann ab und zu vielleicht mal ein bisschen raus gegen Ende, aber es war mir einfach alles. Da war mir zu viel Schwarzfilter drauf, weißt du, zu viel düster. Und ich konnte mich auf die Charaktere irgendwie dann auch nicht so wirklich einlassen, weil einfach alle Charaktere wie Schachfiguren in dieser düsteren Serie wirken. Also sie handeln so, wie es die Serie vorgibt, nämlich in dieser düsteren Tonalität. Und ich weiß, also das ist natürlich die Grund, das ist der Grund. Die Grundidee von den Charakteren, dass jeder seinen Ballast trägt und dass jeder sein Trauma zu bewältigen hat und jeder läuft von irgendwas weg. Aber andererseits sind sie ja auf der Flucht und im Aufbruch in ein besseres Leben sozusagen. Warum sind die ganze Zeit in jeder einzelnen Szene so übelst bedrückt?
Angel
Weißt
nicht.
du, es ist.
Scheiße.
Stimmt, ja,
Ich kann den Namen
Arel.
nicht. Arel?
Ja.
Ich kann den Namen nicht
Ja.
aussprechen. Es tut mir sehr leid. Ich kann übrigens kein Portugiesisch und kein Spanisch. So.
Ja,
Aber.
du hast recht, er war aber trotzdem auch relativ eindimensional bis auf seine letzte Szene dann, fand ich.
Hat mich
Es
aber.
waren
Ja.
alle waren mir ein bisschen zu eindimensional, die Figuren.
Es sind aber auch viele, muss man dazu sagen. Also,
Ja.
ich weiß gar nicht, ob es die Möglichkeit gibt, so, also in 8 Folgen, 50 Minuten jedem eine Charaktertiefe zu geben.
Nee, das kannst du voll machen. Also da muss ich ja sogar sagen, das haben andere Serien mit noch mehr Charakteren, haben das auch geschafft. Also das Problem ist ja nicht die fehlende Screentime, weil jeder Charakter hat genug Screentime. Es ist einfach nur so, dass mir diese zu 100% ernste, absolut humorlose und düstere Atmosphäre zu einfarbig ist. Also ein düsterer Film muss nicht in jeder einzelnen Szene auch fucking düster sein. Die düstersten Filme haben oft auch mal ein bisschen Relief. Und ich rede jetzt hier nicht von Comic Marvel Relief, sondern, ich weiß nicht, Filme wie Das Schweigen der Lämmer oder Sieben oder so düstere Filme, an die du sonst denkst, sogar fucking Midsommar oder so. Alle Sachen, die düsterer sind als Dark und die aber trotzdem mehr Facettenreichtum und mehr organische Charakterentwicklung, Charakterzeichnung hineinbringen. Und es ist halt so ein Stilmittel von den beiden, also von Baranov Beroda und Jan Te Vriese, weil das auch schon in Dark mich ein bisschen gestört hat, dass es einfach zu dense ist, einfach.
Ja, ist aber
Und
trotzdem irgendwie was, was man erwarten kann, wenn man halt da
ja,
geschaut hat,
klar.
dann weiß man eigentlich auch, was deren Stil ist. Und sie sind dem Stil halt auf jeden Fall treu geblieben. Das
Ja,
denke ich, kann
deswegen eine
man schon
subjektive
so
Sache.
bleiben.
Also,
Ja.
es ist halt ihr Signature-Style.
Ja,
So.
Signature.
Genau. Wir können ja mal einsteigen in die inhaltliche Diskussion. Wir haben ja schon ein bisschen über die Charaktere gesprochen. Was waren denn so deine Highlights und deine Lowlights im Cast?
Also für mich. Für mich war es der Engel. Ich will ihn, kann ich mit den einfach nur Engel nennen.
Ja.
und der Ramiro. Ich weiß nicht, ich mochte die beiden zusammen aus irgendeinem Grund. Ich fand die irgendwie ganz cool. Und jetzt überlege ich. Ich glaube, so diese ganze Thematik. Also Jerome finde ich einen super interessanten Charakter, weil man ja nicht so ganz weiß, wer er ist, woher er kommt, weil er irgendwie mal das eine,
der
mal das
Franzose,
andere ist.
Der Freund von...
Der Jerome.
Genau, ja.
Ja. Weil er irgendwie mal Schiffsuniform trägt und mal ist er irgendwie Passagier. Also es ist ein bisschen komisch bei ihm. Weiß auch noch nicht ganz, ob wir alles von seinem Charakter wirklich erfahren haben oder erfahren können.
Ja.
Und so ganz allgemein gesprochen fand ich am greifbarsten die Familie rund um Ada, Cresta, also die ich glaube, es ist auch eh die einzige,
die
wirklich,
ja.
Genau, die Dänischen. Weil denen hat man das Trauma, den Schmerz und alles, was danach gekommen ist, am besten angesehen, am besten mitfühlen können und in den Konversationen ist es auch am besten rausgekommen. Also ich mochte die Dynamik zwischen den allen und weiß nicht auch, wie das gezeigt wurde und vor allem auch schauspielerisch fand ich es richtig geil.
Ja, ich kann mich da hier anschließen. Also das war auch von allen Gruppen auf dem Schiff die mich am meisten gepackt hat. Zusätzlich fand ich auch tatsächlich Andreas Beachmann, also Kapitän Ake, auch ziemlich cool oder hat gut funktioniert, weil er halt den, zumindest für einen Großteil der Serie, den dramatischsten Konflikt hat, weil er eben das Schiff umdrehen will am Anfang und alle sind gegen ihn und dann gibt es eine Meuterei. Also da konnte man mit ihm schon ganz gut mitfiebern. Deswegen, ich fand es auch gut, dass er viel Screentime dann auch zusammen mit Mora bekommen hat. Obwohl deren Dynamik für mich irgendwie so ein bisschen ins Leere ging oder ich nicht ganz verstanden habe, zumindest bis jetzt nicht. Was da, weiß nicht, haben die eine Anziehung oder sind sie, keine Ahnung. Weil die haben halt sehr viel Zeit miteinander verbracht, aber ging halt nirgendwo wirklich hin. Und dann kommt ja dann auch irgendwann Daniel zurück, also ihr Ehemann. Und dann ist dann plötzlich Ake wieder ein bisschen im Hintergrund oder taucht dann plötzlich gar nicht mehr auf. Hat sich gegen Ende ein bisschen, ja, zerbröselt. Aber das greifen die bestimmt in Staffel 2 wieder auf.
Ja.
Skript und Atmosphäre. So diese Dialoge. Also ich habe es ja gerade schon ein bisschen angesprochen. Ich habe allgemein ein Problem mit den Dialogen. Hatte ich auch schon bei Dark. Wie gesagt, weil mir alles ein bisschen zu forciert wirkt. Und auch wie du es vorhin schon gesagt hast, sehr viel Show, nicht Show, don't tell, sondern sehr viel tell und don't show. Vor allem in den letzten Folgen, als dann auch Henry, also der Vater, zu sehen wird. Und dann hatte ich halt wirklich wieder richtig Dark Staffel 3 Flashbacks, wo die ja wirklich mit Monologen versucht wird, dieses ganze Konstrukt zu erklären, ohne dass wir viele Sachen wirklich davon sehen. Zum Beispiel erklärt dann Henry, ja, das ist alles eine Zeitschleife und ihr habt selber diese Simulation aufgebaut, um euren Sohn zu konservieren, mehr oder weniger und so weiter. Alles kommt dann raus und alles wird erklärt, aber wir sehen es irgendwie nicht so richtig. Und ich fand es ein bisschen cheap und tatsächlich, also trotz, dass da so viel Exposition drin war, haben sich die Sachen auch so ein bisschen hä-mäßig immer noch angefühlt oder so. Konnte ich dann nicht sofort alles durchdringen, im Nachhinein dann schon. Aber ja, es wäre besser in meinem Kopf angekommen, wenn ich es einfach Stück für Stück gesehen hätte und dass man nicht mit der Auflösung bis Folge 8 wartet und dann alles auf einmal erklärt.
Ja, also aus vor Angst, allem auch visuell fand ich beim Ende, also jetzt, wo wir mal so, also wenn es jetzt mal um Atmosphäre geht, hat mich das auf dem Schiff gar nicht gestört, als man theoretisch noch dachte, dass man sich in, also dort auch wirklich befindet. Mich hat es echt eher dann wirklich letzte Folge, wo das dann komplett schepp war und das visuell irgendwie rot und durcheinander und bla, da war es für mich ein bisschen too much.
Ja.
Und
bei mir
so,
auch, ja.
Ja, das hätte man ein bisschen sich aufsparen können. Man hätte vielleicht mal zwischendrin auch sowas reinbringen können, vielleicht ein Glitch oder so. Ich weiß nicht, dass man das vielleicht auch am Anfang hätte andeuten können, dass das eine Simulation ist. Vielleicht haben sie es gemacht und ich war einfach zu dumm.
Das, ja gut, im Nachhinein ja natürlich mit dem Käfer, der die Bug, also was ist der Bug aus der Computerwelt,
Ja.
der Türen öffnet, der Backdoors öffnet und so weiter. Im Nachhinein schon, aber am Anfang ist es praktisch unmöglich, es anhand der
Ja.
Hinweise der Serie zu erraten. Also ich selber hatte zwar den Verdacht schon, dass es eine Simulation ist, einer von vielen Verdächten, aber die haben sich nicht wirklich darauf beruht, was da passiert, sondern mehr einfach aus meiner eigenen Fantasie, wie das sich auflösen könnte.
Ja.
Und ich finde, also die Story hätte meiner Meinung nach besser funktioniert, wenn man diese ganze Erklärung wirklich aufgebrochen hätte auf diese ganzen 8 Folgen. Vielleicht hätte man einfach schon früher unterbewusst oder mit kleinen Brotkrumen andeuten sollen, dass es sich um eine Simulation handelt. So. So ein bisschen so ein paar Glitches, wie du schon gesagt hast, oder dann diese Zeitschleifen vielleicht und andere Andeutungen, sodass man als Zuschauer schon vielleicht ab Folge 3, 4 denkt, ah, ja, okay, ist es vielleicht nur eine Simulation? Und dann siehst du, und dann kannst du nämlich auch die Charaktere damit umgehen lassen. Weißt du, dann, weil die wissen ja so, die leben ja vom Mindset her im 19. Jahrhundert, weil sie halt keine anderen Erinnerungen haben. Wie reagieren denn Leute darauf, wenn sie in so eine Situation reinkommen? Weißt du, wir verstehen es dann als Zuschauer, aber die Protagonisten, die verstehen es nicht. Und das kann viel interessante Story aufbauen. Also zum Beispiel, das ist auch so eine Sache, die mich dann auch ein bisschen gestört hat an den Dialogen. Das sind immer diese löchrigen Dialoge, wo sich die Leute gegenseitig eigentlich nichts sagen. Also zum Beispiel, warum reden die nicht untereinander? Warum vergleichen die nicht ihre Schächte unter den Betten, die jeder von denen hat. Wieso reden die nicht über irgendwelche komischen Briefe, die sie nicht kennen oder was weiß ich. Also über die wichtigen Dinge, die da passieren, reden die nicht. Und dann auch, also das ist wirklich schon so ein Filmklischee, was mich wirklich zum Haare raufen bringt. Der Junge, der nichts sagt. Weißt
Finde ich auch ganz komisch.
du? Für 5 Folgen schweigt der Junge und sie stellt Fragen und Fragen und er guckt nur unheimlich und sagt nichts. Und ich denke so, oh, ich kann es echt nicht mehr sehen, ey. Das ist so ein abgenutztes Klischee. Sag mir, was geht hier los? Was geht hier vor sich? Sprecht doch mit mir. So, da kommt irgendwie nur so ein Blick oder er holt irgendwas raus. Ich meine, am Ende wird es schon irgendwie erklärt oder auch nicht so richtig, warum er nicht spricht. Also man kann sich dann schon irgendwie herleiten. Aber es ist so ein übles Filmklischee, was mich wirklich genervt hat am Anfang.
Ja, und dazu muss,
Richtig
ja,
anstrengend. Also.
dazu muss man auch so ein bisschen sagen, dass mich dieser Twist dann nicht so geflasht hat. Also,
Welchen Twist meinst du genau?
ich meine, dass sie die Mutter von dem Kind ist und dass dieser Typ, der da die ganze Zeit rumgedüst ist, der Vater war. Ah, oh, okay.
Ja, also geht schon auf irgendwie, aber es wirkt halt ein bisschen forciert wieder. Also
Ja.
ich dachte am Anfang, dass der Junge und Daniel dieselbe Person sind, in verschiedenen Klassen sozusagen.
Ja.
Also junger Daniel, alter Daniel.
Aber es
Aber
wäre halt wieder
dann
dark
ist es,
gewesen, das hätten die nicht machen können.
das wäre wieder dark gewesen. Ja, genau. Deswegen, sie wollten vielleicht, dass wir mit den Gedanken haben und dann doch nicht.
Ja. Aber der Bruder oder sowas. Irgendwie. Ja, wo war jetzt dieser Bruder? Sie redet die ganze Zeit von diesem Bruder.
Fand ich auch schwach, dass man den Bruder kein einziges Mal gesehen hat. Ist natürlich auch Absicht, aber ich hätte es besser gefunden, wenn man ihn vielleicht ein paar Mal in Rückblenden gesehen hätte, weil es dann einfach das Ende vielleicht noch mal ein bisschen griffiger gemacht hätte. Also man muss ihn am Ende ja nicht sehen, aber dass man zumindest diese Motive, die der Bruder hat, ein bisschen besser nachvollziehen kann und sich nicht alles aufspart für Staffel 2, das hätte ich besser gefunden.
Ja, safe.
Eins meiner Story-Highlights, war das bei dir auch so? Also der Höhepunkt der Serie für mich war nicht da, als dieses Ticken beginnt und die Leute über Bord springen. Das war so ein What the fuck-Moment für mich, wo ich dann wirklich drin war und gedacht hätte, okay, wo geht das hin? Aber irgendwie war das dann schnell wieder egal und dann ging es um andere Dinge.
Obwohl ich da auch komisch fand, warum haben es nicht alle gleichzeitig gehört? Das wurde irgendwie auch nicht wirklich erklärt. Also, alle haben sich runtergeworfen, bis auf ein paar, die sich noch fesseln konnten, aber dann auch irgendwann losgelaufen sind.
Ja, also es sind ja nur nicht die losgelaufen, die halt entweder keine KIs waren oder keine, obwohl eigentlich waren ja keine, eigentlich sollten ja gar keine KIs gewesen sein, weil ja eigentlich alle Menschen auf diesem Schiff auch Menschen auf dem Raumschiff Prometheus sein sollten, oder?
Das ist ja gar nicht das Raumschiff Prometheus.
Oder? Ja, am Ende.
Ja, ach so meinst du.
Weiß ja auch nicht genau, wie das selektiert wurde, dass vielleicht alle, die in dieser Raumkapsel sind, also diese 8 bis 10 Protagonisten, die sieht man ja ganz am Ende noch in dieser runden Raumkapsel. Vielleicht hat das was damit zu tun, dass Kiaran alle, ich weiß es auch nicht genau.
Ja,
das
aber trotzdem, nicht ganz verstanden. Ja, also am Endeffekt geht es halt auch darum, stirbt man, wenn man in der Simulation stirbt, fängt der Loop dann immer für die Leute einzeln neu an. Also das sind ja alles so offene Fragen für theoretisch Staffel 2.
Ja.
Kommen die wieder? Wie kommen die wieder? Weil es sind jetzt nicht alle tot. Ein paar haben ja diesen Fall durch dieses Loch überlebt, beziehungsweise waren so lange am Leben, um das mitzubekommen. Und die waren ja dann halt auch immer auf diesem kaputten Schiff. Aber ich weiß nicht, also mir wurden ein bisschen zu wenige, da hast du schon recht, so ein bisschen zu wenig Hinweise gegeben, dass man wirklich sehen möchte, ob die sich bewahrheiten in der nächsten Staffel. Jetzt gerade bin ich noch an dem Punkt, an dem ich mir so denke, ja, ich guck mal, was da so, was die sich dann ausgedacht haben.
Ja, also ambitioniert und groß die Story und sie hätte meiner Meinung nach besser funktioniert, wenn sie flächendeckender erzählt worden wäre und nicht nur in den letzten 2 Folgen. So. Ansonsten eine Sache, die mich noch gestört hat, auch Bezug auf Story und Charaktere, dass viele von den Charakteren erst so in den Folge 3 oder 4 ihren Hauptkonflikt bekommen. Also, warum kannst du nicht von Anfang an sagen, dass die beiden ein Liebespaar sind, was sich versteckt? Warum erst in Folge 2 oder 3? Weißt du, weil ich habe am Anfang, in der ersten Folge, haben mich halt die meisten Charaktere nicht bekommen, weil sie halt wieder dieses Ding machen, dass sie so im heißen Brei reden, sodass wir nicht wissen, um was es wirklich geht. Und dann kommt es halt alles erst so ab Folge 3, 4, wo du dann eigentlich weißt, okay, was ist denn so der Grundkonflikt von jedem Charakter? Und es war mir einfach zu spät. Also ich verstehe schon, warum sie es gemacht haben, weil sie halt die Leute irgendwie an der Stange halten wollten, weil die halt mehr Fragen stellen wollen als Antworten geben. Aber mich nervt allgemein dieser Trend, dass halt alles im Storytelling gerade nur noch darum geht, herauszufinden, was als nächstes passiert oder und weniger organisch eine Geschichte aufgebaut wird und erzählt wird.
Liegt wahrscheinlich aber auch daran, dass Serien gar nicht mehr so in der Struktur gemacht werden, dass jede Folge so gestaltet wird, dass man die nächste für die nächste einschalten möchte, also wie es ganz normal damals im Fernsehen war. Sondern wir haben halt jetzt eine Serie vorliegen, wo alle Folgen da sind, die man wie einen Film, wie einen langen Film angucken kann. Und dadurch fühlen sich Sachen viel mehr langgezogen an und haben halt mehr so ein bisschen, ja doch, eher so das Feeling von einem sehr, sehr langen Film als von der Serie.
Ja, dafür hat sich der sehr lange Film für mich echt zwischendurch richtig gezogen.
Ja, ja, ja.
Bin wo ich mich da, wo ich dann echt ein bisschen kämpfen musste und sagen musste, ja, okay, weiter geht's, komm. Wo ich einfach, ich war aber wirklich von Folge zu Folge, ich habe immer nur gewartet, was steckt dahinter. So. Wie so ein Zaubertrick, den ich halt erfahren möchte am Ende. Und dann weißt du es am Ende und dann war es auch so, nicht so what the fuck genial, sondern mehr so, okay, gut. Oder gut, wie fandest du das Ende?
Ich bin zwiegespalten, weil es sich nicht so wirklich, es fühlt sich eher an, als wäre das so ein vorläufiges Ende, so komisch. Also es fühlt sich nicht wie ein Ende der ersten Staffel an. Für mich wäre ein besseres Ende gewesen, hätten sie einen Schritt vorher vielleicht sogar aufgehört. So blöd klingt.
Ja, ich habe auch überlegt, ob sie vielleicht ein bisschen später aufhören hätten sollen. Das ist zum Beispiel dieser Twist, dass es alles auf dem Raumschiff spielt in der vorletzten Folge oder so. Und
ja.
Dann geschieht der Showdown halt auf dem Raumschiff und du bekommst gleichzeitig ein bisschen mehr Kontext, worum das hier wirklich geht alles. Ist ein bisschen fairer vielleicht, als halt die Leute so krass auf Staffel 2 gespannt zu machen,
ja,
was da jetzt genau abgeht auf diesem Raumschiff. Ich glaube, für Staffel 1, finde ich, hätte es besser funktioniert, wenn wir noch ein bisschen mehr aus dieser zweiten Ebene bekommen hätten.
Ich meine, im Endeffekt ist es halt jetzt auch so, wie final ist dann jetzt auch dieses Raumschiff. Also die Logik, die gerade aufgebaut wird, ist ja eigentlich, es kann alles eine Simulation sein.
Eine Simulation in einer Simulation, vielleicht ist es auch
Ja.
so ein Inception-Ding, ja.
Also, dass man
Das kann
halt
natürlich
wie so
sein.
Stages durchmachen muss bis irgendwo hin, weil ich meine, dieses Thema von Psychologie, von Traumata-Bewältigung, oder dass sie ja auch Ärztin war in einer psychiatrischen Anstalt und darum experimentiert hat, das fühlt sich für mich irgendwie nicht so an, als wäre das jetzt eine Zivilisation, die irgendwie in ihren eigenen Köpfen gefangen ist und sich eine Simulation gemacht haben, um die Zeit zu vertreiben.
Ja.
Deswegen glaube ich noch immer nicht so ganz, dass das, also ob das das echt ist, vor allem auch, weil diese Gerätschaften, die man da ja sieht, so alt sind.
Ja, gut, die man in der Simulation sieht.
Die Gerätschaften, also am Ende dann auf dem Raumschiff.
Ach so, die meinst du.
Ja,
Okay.
die sehen halt,
Aber es ist ein Raumschiff.
es ist ein Raumschiff, aber ein Raumschiff, das filmisch 2020 gemacht wurde, für 2022.
Ja, gut,
Also
was
deswegen
meinst du?
glaube ich nicht so ganz, dass das so krass in die Sci-Fi-Richtung gehen wird. Ich glaube noch immer, dass das eine Simulation ist. Und ich hoffe ein bisschen darauf, dass wir uns in der Ist-Zeit am Ende oder in der Jetzt-Zeit befinden und nicht viktorianisch oder Zukunft.
Ja. Aber ich weiß nicht, an sich macht das schon Sinn, das Ende so. Also, wenn man sich vorstellt, dass es wirklich auf einem Raumschiff geschieht, weil diese Parallelen zu Auswanderer verschiedener Nationen gehen nach Amerika, ist ja ziemlich deckungsgleich mit Überlebende auf dem Planeten gehen in eine neue Welt. So. Also dieser Neuanfang. Da wird dann einfach nur ein bisschen größer gedacht in der Realität, als er dann in der Simulation ist. Also, aber so das Ding ist ja dasselbe. Ja.
Ja.
Also verschiedene Leute sind auf dem Weg in eine neue Welt. Und vielleicht ist ja jetzt auch, wie ich mir das Ende erklären würde, diese ganze Simulation dafür gedacht, die Leute darauf vorzubereiten, in der neuen Welt von ihren Schwächen abzulassen. Also nicht nur von ihren Traumata, sondern allgemein von emotionalem Handeln. Weil wir hören ja auch irgendwann Henry sagen, dass die Zeitschleife deswegen andauernd scheitert, weil alle Charaktere nur nach ihren Emotionen handeln und dann halt alle sterben. So. Und
So.
vielleicht ist ja dann Kierans, also der Bruder von Morrow, vielleicht ist sein Plan, der diese Simulation leitet oder diese Zeitschleife anscheinend da die Macht darüber übernommen hat, jegliche Emotionen und jegliche Schwächen aus seinen auserwählten Passagieren auf dem Raumschiff Prometheus auszumerzen, sodass sie alle bereit sind, ein neues Leben anzufangen, wo die Menschheit dann nicht aufgrund ihrer Emotionen untergehen wird. So.
Vielleicht aber auch so ein bisschen sich gegenseitig, also wenn man es in eine andere Richtung geht, gar nicht mal von ihren Traumata abzuhalten, sondern dass sie anfangen, miteinander, immer mehr miteinander zu arbeiten. Also dass sie als Gesellschaft zusammenwachsen. Weil,
Ja,
also,
ich muss.
ja.
Das ist auch ist eine coole Metapher so. Aber ich finde, dieses Ende, das hat einfach, hat sich in Verwirrungen dann verfangen, wie das jetzt Mora und Daniel diese Simulation selber erschaffen haben für ihren toten Sohn. Und Henry, was ist eigentlich seine Rolle genau? Der ist auch gefangen und will auch raus und lebt die Familie von Mora noch? Was ist genau diese Zeitschleife und wo genau fängt sie an, wo hört sie auf? Bla bla bla. Also es war einfach irgendwie so wirr, aber nicht auf die gute Weise wirr, wo ich am Ende denke, boah, krass, Mindfuck, weil das hatte ich in den ersten zwei Staffeln Dark so, wo ich dachte, boah, krass, mein Kopf explodiert. Aber es macht alles irgendwie voll Sinn. Also es passt perfekt. Und das ist jetzt so, ich muss mich halt anstrengen, so dass es irgendwie Sinn macht. So fühlt sich es ein bisschen an.
Also ich denke aber, man kann da schon ein bisschen darauf hoffen, dass die zweite Staffel damit aufräumt. Vielleicht wollen die auch einfach Verwirrung stiften und vertrauen darauf, dass man die zweite
Ich
Staffel
glaube halt
bekommt.
eher, wenn sie es so machen wie in Dark, dass es nicht Verwirrung aufräumt, sondern dass es einfach noch komplexer wird und noch komplexer. Also, wie ich sie kenne.
Also ich bin halt wirklich
Aber.
gespannt, wie die alle miteinander zusammenhängen, weil wir wissen auch noch immer nicht, wie Clemence und Jerome sich kennengelernt haben und warum. Und wir wissen nur,
Ja,
dass die sich
stimmt.
irgendwoher kennen und dass die eine Connection haben aus irgendeinem Grund. Und es wurde ja auch gesagt, dass die alle zusammenhängen. Also die haben alle irgendeine, ja, weiß nicht, ob es eine Connection ist, aber die sind irgendwie, sind die Schicksale und sowas miteinander verbunden.
Genau, gekennzeichnet durch die Durchgänge zwischen den verschiedenen Traumwelten oder
Genau.
den Traumata der Person, wie
Genau.
man am Ende dann sieht. Fand ich auch, also war mir in den letzten, also eigentlich bestanden die letzten zwei Folgen wirklich nur daraus, dass Leute durch das Schiff krabbeln und durch irgendwelche Räume gehen und um Ecken laufen,
Also,
als dieser Shutdown initiiert wird. Hat sich auch gezogen, ein bisschen.
ja, und davor hatten wir dann noch diesen Kampf. Geil fand ich aber ehrlich gesagt schon, wie der Junge über Bord geworfen wurde. Fand ich merkwürdig brutal. Fand ich irgendwie. Oh, das klingt richtig
Stimmt,
böse.
ja.
Aber als jetzt, ja, nicht erwartet, dass die das durchziehen.
Ja, stimmt, das war ziemlich heftig.
Ja, also deswegen meine ich, die sozialen Gefüge und so, klar hätte man es mehr ausarbeiten können. Aber ich fand es ganz geil. Und ich fand auch dieses Beobachtungsthema ganz cool. Wie der Typ das alles, also das alles so überschaut hat und kommentiert hat. Ich mochte das.
Welcher Typ meinst du jetzt?
Henry, der Cutie.
Henry. Aber warum war er nicht auf dem Schiff eigentlich? Warum hatte er so seinen eigenen Space? Das habe ich nicht ganz verstanden, glaube ich.
Ja, ich weiß, also weiß ich nicht. ich kann mir, also es darf dahingehend wurden ja auch wenig Anhaltspunkte gegeben. Weil, wenn wir jetzt sagen, es geht nicht in die Dark-Richtung, weil es hat ja so ein Vibe von wegen, wer ist dieser Creator? Und dann hat ja Henry gesagt, er ist es nicht, sondern Mora.
Genau.
Ich bin mir auch noch immer nicht so ganz sicher, ob das wirklich der Vater ist von ihr, sondern nur, dass sie es halt denkt, dass das der Vater ist.
Uff.
Weil,
Es wird verwirrender.
yes. Weil sie ist sich bei so vielen Sachen so sicher und dann aber erkennt sie ihren eigenen Sohn und Mann nicht. Ergibt für mich wenig Sinn.
Ich glaube auch, dass Daniel und Elliot auch an sich gar keine echten Menschen in einer Simulation sind, sondern vielleicht eher nur sowas wie Projektion.
Ja.
So ein bisschen wie aus Inception, wie die Frau von Leonardo DiCaprio in Inception, die eigentlich nur eine Erinnerung in seinem Unterbewusstsein ist, die halt mit ihm redet. Und ich glaube, bei Daniel ist es der Fall, weil er ja auch am Ende, als dann schließlich Mara die Simulation verlässt, sagt, ich werde immer bei dir sein, sagt er mit so ein bisschen bittersüßem Geschmack. So. Hört sich halt so an, als ob er gestorben wäre.
Auf
Ein
der
bisschen.
anderen Seite, wenn die wirklich nur Teile der Simulation waren, warum hat man ihnen so viel Raum gegeben, miteinander zu kommunizieren? Die haben
Ach, ich
zusammen
weiß
in.
es nicht.
Was? Lieb's. Nee, also ich denke, so die offenen Fragen sind einmal halt echt, wie gehören die alle zusammen? Wir befinden wir, also ist die Ist-Zeit wirklich dieses Raumschiff oder ist das auch nur eine Simulation? Und ich meine, ja, genau zu diesen, wie gehören die alle zusammen, würde ich halt auch in Frage stellen, ob Mora wirklich verwandt ist mit dem Dude oder ob das wirklich der Vater ist, der Henry. Und ich glaube schon, dass man diesen Daniel und den Sohn nochmal sieht.
Ja, also sehen auf jeden Fall. Ich glaube, ich bin gespannt, ob die zweite Staffel auch 1899 heißen wird oder dann 2099. Weil dann wäre es ja quasi eine neue Serie. Bin ich mal gespannt, wie sie das machen.
Stimmt.
2099 Staffel 1. Ja, ich glaube, sie lassen es bei dem Namen. Aber ich bin gespannt. Ich glaube, dass es auch dann noch zwei Ebenen erzählt wird. Also wir werden bestimmt mit Sicherheit dann viel vom Raumschiff sehen. Und vielleicht von einer neuen Simulation, weil ich nicht glaube, dass er jetzt dieses Simulationsthema komplett fortlassen, sondern vielleicht sehen wir dann ein komplett neues Setting, in dem wir dann die Charaktere sehen in dieser Simulation. Vielleicht noch früher in der Zeit, vielleicht in unserer Jetztzeit oder so. Ich glaube aber nicht, dass es nochmal auf das Schiff geht.
Nee,
Da
nee.
bin ich mir ziemlich sicher, dass das damit abgeschlossen ist. Ja.
Obwohl ich das
Ich
Schiff
weiß,
mochte.
Ich mochte es auch, aber ich bin halt auch irgendwie, ich weiß nicht, das war halt so ein Twist am Ende, der sich nicht so organisch angefühlt hat. Ich musste immer an so Twists denken wie aus Sixth Sense oder wie aus Inception oder Interstellar und so weiter, wo du wirklich am Ende denkst, boah, ja, alles macht Sinn. Wie habe ich das nicht kommen sehen? Also dieses, wie konnte ich das nicht sehen, ist halt da nicht, weil du kannst es am Anfang nicht sehen. Das etabliert sich am Anfang als historische Serie mit Mystery-Touch. Natürlich, wir alle wissen, da kommt bestimmt noch mehr. Aber du kannst es am Anfang einfach nicht wirklich kommen sehen.
Ja,
außer du hast dann einfach schon die Idee, dass es vielleicht eine Simulation sein könnte. Aber es wirkt nicht organisch, es wirkt irgendwie nicht rund so. Es wirkt halt ein bisschen forciert. Es wirkt so ein bisschen, als ob sie beim Drehbuchschreiben so vorgegangen wären, boah, ja, ist ein Schiff, wäre ein geiles Setting. Ja. Lass mal das als Setting nehmen, 1899. Aber wie machen wir es jetzt in der Sci-Fi-Serie? Ah ja, alles ist eine Simulation, sagen wir dann am Ende. Und dann erklären wir alles so, dass es wirklich alles auch irgendwie Sinn macht am Ende. Und weißt du, es fühlt sich irgendwie so an und nicht wie ein von vorne bis hinten geil konstruiertes Twist.
Aber willst du, Twist. Freust du dich dennoch auf die zweite Staffel?
Ich bin dennoch gespannt, ich bin aber nicht gehypt.
Okay.
So. Also ich kann mich dem Hype, also die Serie ist ja durchweg eigentlich meist positiv, so vom Feedback her. Ich glaube, ich bin dann einer der wenigen wirklich, die da ein bisschen kritisch sind.
Also wird es eine zweite Staffel geben?
Persönlicher Geschmack, ja.
Ich habe bei sowas immer Angst, dass es dann keine zweite Staffel gibt. Oder wie bei Westworld, dass sie einfach die finale fünfte Staffel canceln. Die
Arschlöcher. Oh, Jesus, das ist auch bitter, sehr bitter.
Das ist wirklich eine der traurigsten Nachrichten, die ich seit langem bekommen habe. Ich war wirklich, wirklich traurig.
Stimmt, Westworld ist auch ein guter Vergleich. Also weil in Westworld werden ja auch viele philosophische, grenzwissenschaftliche Themen angesprochen, wie zum Beispiel The Bicameral Mind Theorie in Westworld, die ja besagt, dass Menschen vor dem, also vor 5000 Jahren und davor einfach kein Bewusstsein hatten, sondern nur die Stimmen ihrer Götter gehört haben. So. Mhm. Und sie dann irgendwann ihr eigenes Bewusstsein gefunden haben und dann die monotheistischen Religionen entstanden sind und so weiter. Und keine Götter mehr zu denen gesprochen haben. Es ist eine ziemlich wilde Theorie, wo man. Ja,
aber auch das Thema Simulation ist da halt ein Ding.
Auch das Thema der Simulation. Und vor allem das Thema Platons Höhlengleichnis. Kanntest du das davor schon?
Ja, darüber also habe ich ein Referat in der 98. Schule gehalten.
Oh. Ja, ich habe es auch in der Schule gelernt. Fand ich damals auch schon faszinierend.
Ja, sehr, sehr.
Also ich glaube, wir müssen es auch gar nicht für die Zuschauer erklären, weil das wird ja eigentlich schon in der Serie selber erklärt, was es damit auf sich hat. Oder?
Okay, ich kann es trotzdem. Ach komm, ich sag's ja mal ganz kurz.
Du kannst dein Referat auch nochmal vortragen, also sag ich jetzt.
Okay, ich sag's mal richtig blöd, nicht philosophisch, sondern simpel. Das Platons Höhlengleichnis besagt, wir befinden uns in einer Höhle. In dieser Höhle brennt ein Feuer. Und es gibt Ideen von Gegenständen. Und diese Ideen können zum Beispiel sein, ein Stuhl. Aber wir sehen nie den Stuhl an sich, also die Idee von diesem Stuhl, sondern wir sehen nur ein Abbild davon vor dem Schatten von dieser, vor diesem Feuer. Das heißt, unsere Welt sind die Schatten dieses Feuers und außerhalb der Höhle ist die wahre Welt mit allen echten Gegenständen, mit allen Ideen, echten Ideen der Gegenstände und nicht verzerrt, wie wir sie wahrnehmen.
Und die Menschen in der Höhle denken halt, dass die Schatten die echte Welt sind und nichts anderes existiert.
Genau.
Bis sie dann sich umdrehen und sehen, ach ja, der Schatten wird ja geworfen von gewissen Gegenständen. Und dementsprechend, also die Philosophie besagt einfach, dass wir Realität als das akzeptieren, was wir sehen und wir überhaupt nicht wissen können, was die absolute Realität ist. Gibt es sowas wie die absolute Realität überhaupt? Das wird auch sehr offen dann angesprochen in der Serie. Und in diesem Fall ist natürlich das Schiff, die Höhle.
Ja, genau.
Oder die Simulation. So, ja.
Aber ja, gut. Wir können ja mal gucken, ob sie jetzt wirklich dann in der echten Welt ist oder nicht. Da bin ich auf jeden Fall gespannt. Und auch so, also ich freue mich schon auf die zweite Staffel. Ich bin, ich mag die Charaktere und ich bin, wenn ich Serien gucke, auch sehr character-driven. Also mir ist dann teilweise so eine Charakterentwicklung beziehungsweise halt so ein soziales Gefüge fast wichtig, also manchmal wichtiger als eine Handlung. Aber da guckt ja auch jeder also hat ja jeder sozusagen anderen Schwerpunkt, wenn er oder sie
Ja.
Serien guckt oder Filme.
Da bin ich auf jeden Fall auch gespannt, also wie die ganzen Charaktere miteinander zusammenhängen. Das würde ich auch gerne sehen.
Genau.
Wie viel gibst du der Serie abgeschlossen von 1 bis 10, dein Rating?
Eine 6,5.
Ja, ich glaube, ich gehe auch mit einer 6 mit. Also es war nicht schlecht, leicht überdurchschnittlich, aber es gab sehr viele Sachen, die mich dann doch gestört haben und es war zwischendurch für mich echt zäh.
Ja. Also es gibt Luft nach oben.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wie hat es euch gefallen? Hat es euch besser gefallen? Wenn ja, warum? Wir wollen es gerne wissen. Schreibt in die Kommentare, falls es der Streaming-Dienst erlaubt, den ihr benutzt, um uns zu hören. Und an dieser Stelle auch gerne, falls es euch gefallen hat und ihr mehr hören wollt, abonniert uns. Wir sind überall vertreten: YouTube, Spotify, iTunes, Apple Podcast, meine ich. Und wir haben natürlich auch ein Online-Magazin, 4001reviews.de. Dort findet ihr auch Artikel, Top-Listen und alles, was das Filmherz begehrt. Und falls ihr uns richtig helfen wollt, dann könnt ihr uns was spenden.
Das würde
Also
uns,
Kaffee oder so.
genau, das würde uns sehr freuen. Und zwar bei paypal.me/4001reviews. Aber ihr könnt es auch, egal wo ihr es, glaube ich, gerade hört, kann man es auch in der Beschreibung nachlesen. Und auch
Genau.
sonst, wir sind noch nicht fertig, uns gibt es jetzt auch auf TikTok. Haha.
Oh ja,
Da seht ihr das
stimmt, ich
Gesicht
habe vorhin ein
vom
neues
lieben
TikTok
Kay.
hochgeladen.
Ja. Da seht ihr
Unter
nämlich.
anderem meine Reaction auf das Dark Ende.
Oh,
Ich sag schon Dark,
Dark,
Ende von
Gott.
1899.
Bist du wie Jantje Friese,
Ja.
die auch bei dem Making-of am Anfang sagt, Dark, sorry, 1899. Coole
So
Frau.
geil, dass sie sich rausgeschnitten haben, ey.
Ja, ist richtig geil. Genau. Und sonst sind wir auch noch auf Insta, Facebook oder meine Lieblingsplattform, wo wir alles machen, LinkedIn. Spaß. Baseball.
Folgt uns auf LinkedIn.
Bitte folgt uns auf LinkedIn. Wie wild wäre das, wenn es einfach so unsere stärkste Plattform wird? Wenn nicht so gut.
Naja, nach diesem Podcast.
Nach diesem Podcast. Hey, ich mache
Geil.
immer Werbung für LinkedIn. In jedem
Folgt,
Podcast,
da
den
muss ich
ich
aber auch
bin.
sagen, folgen Sie uns auf LinkedIn.
Oh. Beschreibt mal in die Kommentare, ob wir euch siezen sollen.
Wir heben den Podcast auf ein neues Level. Wir sitzen ab jetzt. Wir sitzen uns. Frau Mineif, es war mir eine Ehre, mit Ihnen heute den Podcast aufzunehmen.
Herr G., es war mir auch eine Ehre.
Und ich wünsche Ihnen allen da draußen
Oh
noch
Gott.
eine behutsame Nacht oder einen schönen Tag. Wir hören uns im nächsten Podcast. Folge
Tschüssi.
fix und fertig. Ciao.